Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Heute mit der Sendung zum Zustand der Architektur der sozialistischen Moderne. In den letzten Jahren wurden vermehrt Bauten der Ostmoderne aus dem einst realsozialistischen Stadtbild entfernt. Radio Korax hat aktuell einen Korrespondenten in Rumänien, der sich die Frage stellte, ob es einen ähnlichen Prozess dort gibt. Er begibt sich mit uns auf die Spurensuche nach einer Architektur als Auftrag, als Konfliktfeld und historisches Zeugnis.
Alles begann mit dem Tod von Josef Stalin. Und dann 1954 und 1955, nachdem Chruschtschow beim 20. Parteitag der KPDSU seine Rede gehalten hatte, ging es auch um die Ökonomisierung. Das heißt, um die Industrialisierung und wirtschaftliches Arbeiten im Bereich des Bauens und der Architektur. Und das war die Periode, in der alles begann. Sagt Dumitru Russo, der Direktor von BAKU, dem Büro für die Untersuchung städtischer Baukunst. Im Oktober 2018 fand im Nationalen Dorfmuseum in Bukarest eine von BAKU organisierte Konferenz statt, die sich mit der Architektur der sozialistischen Moderne befasste. Bei der Konferenz wurde ein Bildband veröffentlicht, der sich mit der Architektur der sozialistischen Moderne, einer Spielart des Brutalismus in Rumänien und der Republik Moldova, beschäftigt. Dumitru Russo erklärt die Aufgabe der Publikation.
The idea of these publications and
Die Idee dieser Veröffentlichung und unserer Datenbank, an der wir schon einige Zeit arbeiten, ist die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen. Die Gebäude, die wir hier verzeichnen, sind empfindlich. Sie müssen konserviert und registriert werden. Auch die Architektin und Direktorin der Abteilung Bauwerke beim Rumänischen Institut für Kulturerbe, Irina Iamandescu, bestätigt das. In der Zwischenzeit, wenn wir diskutieren und uns darum bemühen, den Wert dieser Gebäude anzuerkennen, werden sie zerstört. Denn gegenwärtig werden sie nicht als besonders schützenswert erachtet. Also kann man sie modernisieren, und zwar in jeder Art, die gewünscht wird. Man könnte sagen, dass diese Art der Architektur verwundbarer ist als andere, auch ältere Gebäude. Aber wenn sie erst einmal anerkannt sind, werden sie auch sicherer sein. Hatte bis 1955 der sozialistische Neoklassizismus, der sogenannte Zuckerbäckerstil, dominiert, änderte sich dies bis zum Ende des Jahrzehnts fundamental. Damit gehörten Gebäude wie der Kulturpalast in Warschau, das Hotel Ukraina in Kiew, die Lomonossow-Universität in Moskau oder das Pressehaus in Bukarest stilistisch der Vergangenheit an. Diese Gebäude sollten Macht verkörpern, die Ausstrahlungskraft des Proletariats, das in den sozialistischen Staaten die Macht ergriffen hatte und eine glorreiche Zukunft verkündete. Aber nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde immer deutlicher, dass diese Projekte den realen Anforderungen nicht gerecht werden konnten. Die Wohnungsnot war enorm, als das Zentralkomitee der KPDSU beschloss, in Zukunft auf die dekorativen Elemente beim Neubau von Gebäuden zu verzichten. In den Staaten des real existierenden Sozialismus begann die Ära der sozialistischen Moderne, die bis 1989-90 andauerte. In Rumänien prägte dieser Baustil aber nicht nur das Erscheinungsbild von Wohnhäusern, sondern vor allem das Aussehen einer neuen Infrastruktur. Kulturpaläste, Gewerkschaftshäuser und Verwaltungsgebäude wurden im ganzen Land gebaut. Sie sollten schnell und ökonomisch errichtet werden können, um den Bedarf an Wohnraum zu befriedigen und Freizeitangebote für die Bevölkerung auszubauen. Gemessen an dem Lebensstandard der Menschen in Rumänien lässt sich aber kein eindeutiges Urteil fällen, sagt die Architektin Iamandescu. Ich bin mir da nicht sicher. Es kommt auf das Programm an. Das heißt, ob man Wohnung oder etwas anderes plant. Heute hat Vasile Mitrea, der selbst als Architekt an den damaligen Bauprojekten beteiligt war, gesagt, dass sie in den 50ern etwa 6.000 Wohnungen im Jahr gebaut haben. Und 10 Jahre später waren es bereits 300.000. Also, wir haben es mit einem exponentiellen Wachstum zu tun. Es sollten viele Wohnungen für die arbeitende Bevölkerung und für die junge Generation entstehen. Und natürlich gab es auch andere soziale Aspekte. Aber die generöse Idee verschwand schnell und Regelungen waren überaus strikt und die Wohnungen waren sehr klein. Diese Dinge sind in Relation zu betrachten. Die öffentlichen Gebäude, Sporthallen, Hotels am Strand und so weiter, das war natürlich eine schöne Sache und ein guter Aspekt. Auch hatte man ein kreatives Umfeld. Es gab gute Möglichkeiten, sich als Architekt auszudrücken. Diese Projekte boten mehr Freiheit, sich als Architekt zu entfalten. Die Entdeckung des neuen Materials, die Auseinandersetzung mit dem Beton. Ein Großteil der Architektur aus dieser Zeit stammt aus Experimenten. Es war eine Ehre für einen Architekten, sich auszuprobieren und mit der groben Oberfläche des Betons zu arbeiten, die jetzt nicht mehr verdeckt werden musste. Auch war es empfehlenswert, weil es billiger war, ohne Verkleidung zu bauen. Man beschäftigte sich mit Fertigteilen. Es ging um die Vorbereitung in der Fabrik. Und es gab diese Kreativität, die sich eben unter beschränkten Bedingungen ausdrücken konnte. Man musste als Architekt diesen Prozess reflektieren, sozusagen, es gibt die Ideologie, die mich nötigt, Dinge zu tun, die ich nicht will oder mit denen ich nicht einverstanden bin. Aber wenn ich mich als Fachmann damit auseinandersetze und diese Umstände reflektiere, kann ich kreativ arbeiten, auch unter diesen schwierigen Umständen.
The ideology makes me do things that I don't want to do or that I don't agree with. But if you kind of, you know, reflect at this context as a professional, you can find creative solutions.
Aber diese Möglichkeiten wurden immer mehr beschränkt, bis es zuletzt nur noch um die schnelle und billige Umsetzung immer größerer Bauvorhaben ging. 1971 besuchte Nicolae Ceaușescu Korea und intensivierte danach Bemühungen zur Autarkie Rumäniens und ordnete das gesellschaftliche Leben noch mehr als zuvor unter ökonomischen Gesichtspunkten. Nach einem Beschluss der Kommunistischen Partei von 1972 begann man, Pläne zu einer räumlich-sozialen Neustrukturierung zu entwickeln. Teil dieses Projekts war auch die Zerstörung gewachsener städtischer und dörflicher Strukturen unter rational-administrativen Kriterien. Das heißt, dass in den 80er Jahren in ländlichen Gegenden bewusst auf Infrastrukturinvestitionen in kleine Dörfer verzichtet wurde und man darauf spekulierte, dass sie in einigen Jahrzehnten verlassen werden würden. Radikalere Maßnahmen wie die aktive Zerstörung waren zwar vorgesehen, aber wurden nicht durchgeführt. Die Regionshauptstädte wurden bereits in den 70ern gefördert und dort Wohnungen, Kultur- und Administrativgebäude errichtet. Außerdem wurden die Städte nachverdichtet, große Trabantensiedlungen entstanden und kleine Häuser abgerissen.
After Ceaușescu came into power, after his new ideas in urban planning related to the, you know, totalitarian regimes, he visited some chief of state.
Nachdem Ceaușescu an die Macht kam, änderten sich einige Dinge mit seinen neuen Ideen in der Stadtplanung und so etwas. Dies hing auch mit seinen Besuchen in totalitären Systemen zusammen. Er traf sich mit wichtigen Politikern in China, Korea und so weiter. Davon wurde er stark beeinflusst und entdeckte eine neue Seite seiner Macht, die er bis dahin noch nicht kannte. Ich wurde beispielsweise 1971 geboren. Ich beobachtete diesen Prozess anders, als Kind. Eines Tages sah ich meine Mutter sehr traurig. Sie war schockiert über etwas, was in der Stadt geschah. Das war in den 80ern. Sie zerstörten damals die wichtigsten Kirchen in der Stadt, zwar die Kirche von Santa Vine. Ich glaube, das geschah in vielen Familien, die erwachsen verstanden, was da passierte. Unser Haus wurde auch zerstört, 1987. Und ich war noch jung, ich war ein Teenager und war vielleicht nicht glücklich, aber ich freute mich über mein eigenes Zimmer in einer neuen Wohnung. Aber eigentlich war diese ganze Angelegenheit sehr traumatisch. Meine Großeltern erhielten keinen Ausgleich für die Zerstörung des Hauses, in dem sie 50 Jahre lang gelebt hatten. Wir konnten auch die neuen Wohnungen nicht wirklich genießen, denn wir realisierten dort schnell, dass wir unseren Garten vermissen, unsere Straße und auch unseren Hund.
Enjoy enough the new apartments. We realize we miss our garden, we miss our street, our dog.
Je länger Nicolae Ceaușescu, der selbsternannte Conducătore, der Führer Rumäniens war, umso schlechter wurden die ökonomischen Bedingungen im Land. Die Auslandsverschuldung sollte getilgt werden, obwohl die rumänischen Produkte auf dem Weltmarkt nur bedingt konkurrenzfähig waren. Ein großer Teil des Bruttoinlandsproduktes wurde aufgewendet, um die Hauptstadt Bukarest nach dem Erdbeben von 1977 völlig umzugestalten. Symbol dieses größenwahnsinnigen Projekts ist der berühmte Parlamentspalast, an dem etwa 20.000 Arbeiter in drei Schichten arbeiteten. Dieser Bau hatte auch mit der sozialistischen Moderne nichts mehr zu tun. Besucht man ihn heute, zeigt sich das neoklassizistische Gebäude in doppelter Hinsicht anachronistisch, nämlich als der Versuch, den Prunk industriell zu produzieren. Auf der anderen Seite der rumänischen Grenze, in der Republik Moldova, präsentiert sich die politische Macht deutlich anders. Die Regierungsgebäude der sowjetischen Autoritäten wirken gegen den aufgeblasenen Historizismus des Parlamentspalast mondän und fortschrittlich. Chișinău, die Hauptstadt Moldovas, ist eine, wenn nicht sogar die typischste aller sowjetischen Planstädte. Durch den Krieg weitgehend zerstört, entstand hier eine Provinzhauptstadt des sowjetischen Imperiums mit bemerkenswerten, aber auch überdimensionierten Gebäuden für Kultur, Verwaltung und Wohnen. Das sagt auch die Kulturwissenschaftlerin und Urbanistin Maria Aksenti.
After the Second World War, Chisinau has suffered about 70% of the city building stock was destroyed.
Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war Chisinau sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Über 70% der Gebäude waren zerstört. Und da die Republik Moldova nach dem Krieg zur Sowjetunion gehörte, gab es für die sowjetischen Behörden hier einen passenden Ort und die richtige Gelegenheit, um die Stadt nach ihren Vorstellungen wieder neu aufzubauen. Und daher kamen auch eine Menge neuer Architekten und sie kamen mit einer neuen Art, die Stadt zu denken, zu planen und das auch umzusetzen. Dann begannen umfangreiche Bauarbeiten in den 50ern, den 60ern, den 70ern bis zur Mitte der 80er. Das war also eine sehr lange und umfangreiche Periode des Aufbaus in ganz Chisinau. Und bis heute ist ein sehr großer Anteil der Gebäude in Chisinau in der sowjetischen Zeit entstanden. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war der Architekt Alexander Schkusev maßgeblich für den Wiederaufbau der Stadt verantwortlich. Und in seinen geplanten Projekten fanden sich durchaus Bestandteile einer frühen Moderne, obwohl er ebenso Elemente des Neoklassizismus verwendete. Diese Projekte wurden aber leider von Moskau nicht genehmigt. Ein sehr gutes Beispiel für diese Arbeit ist sein Entwurf für das Haus der Regierung im Stadtzentrum, das aber nicht gebaut wurde. In den 60ern kam dann unter Brezhnev eine neue Welle des Funktionalismus und in dieser Epoche wurde das Regierungsgebäude gebaut, das man auch heute noch sehen kann. In den 70ern wurden die Möglichkeiten des technischen Baus vergrößert und Richtlinien gelockert. Man konnte nun auch höhere Gebäude mit mehr Etagen errichten. Es folgte also eine Phase mit neuen, sehr hohen Gebäuden, wie dem Palast des Präsidenten. Sehr typisch für diese Zeit ist auch das Hotel Kosmos, das die Stadt ebenso prägt wie das von Robert Kurz deutlich früher gebaute Hotel Chisinau. Interessant ist, dass Kurz auch zum Team Kusevs gehörte und sich daher Einflüsse bei ihm finden lassen. Das ist sehr interessant, denn das Hotel Chisinau hat starke Anleihen beim Klassizismus, aber nimmt auch schon die Einflüsse des neuen sozialistischen Stils auf. Gerade die vielen leerstehenden Hotelbauten spiegeln die wechselvolle Geschichte der Stadt wider. Und da die ökonomische Situation auch nach über 25 Jahren der Unabhängigkeit desaströs ist, verlassen die Bürger zu Zehntausenden das Land, in dem der Durchschnittslohn bei etwa 300 Euro liegt. Die meisten Moldauer versuchen, in der EU Arbeit zu finden und dabei hilft ihnen der rumänische Staat. Dieser erkennt viele Moldauer als Rumänen an, die zu Unrecht 1940 mit dem Einmarsch der Roten Armee ihre rumänische Staatsbürgerschaft verloren haben und stellt ihnen auf Antrag einen rumänischen Pass aus, mit dem sie auch zu Bürgern der EU werden. Von dieser Möglichkeit hat in den letzten 10 Jahren über 1 Million Moldauer Gebrauch gemacht. Und das in einem Land, in dem gerade mal 3,5 Millionen Menschen leben. In der UdSSR war die Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik hingegen ein populäres Reiseziel und als Altersruhesitz ebenso beliebt wie die Krim. Heutzutage ist es hingegen schwierig, im ehemals sogenannten Garten der Sowjetunion Postkarten zu bekommen. Wenn es doch gelingt, finden sich auf ihnen häufig die Porzile Orashului, die Tore der Stadt. Zwei riesige, nach außen hin abfallende Plattenbauten rechts und links der großen Straße, die vom Flughafen ins Stadtzentrum führt. Entlang des zentralen Boulevard Stephans des Großen kann man andere architektonische Denkmäler bewundern und die Entwicklung des Stils nachvollziehen. Die massiven, aber abgerundeten Betonoberflächen des Telefonverwaltungsgebäudes der Moldcom, der futuristisch anmutende Präsidentenpalast mit seinen golden verspiegelten, riesigen Glasoberflächen oder die klobig wirkende, strickrechtwinklige Nationaloper. Eines der beeindruckendsten Gebäude in Chisinau liegt aber ein wenig abseits des Stadtzentrums und des großen Boulevards, der Staatszirkus. Der Baubeginn war im Jahr 1981 und 3 Jahre später wurde der mächtige Rundbau eröffnet, in dessen großen Arena mit 13 Metern Durchmessern 1900 Besucher Platz finden. Im Zentrum des Gebäudes befindet sich eine Art Zylinder, in dessen Mittelpunkt sich wiederum diese große Arena mit ihren breiten, prächtigen Aufgängen befindet. Das kreisrunde Dach überragt den Zylinder deutlich und wird von riesigen Betondreiecken getragen. Über dem Eingang jonglieren 2 Bronzeclowns und es passt zu dem morbiden Charme des Zirkus, dass einer von ihnen schon seit Jahren keinen Kopf mehr trägt. 2007 wurde der Zirkus geschlossen, seit 2014 ist die kleinere der beiden Arenen wieder in Betrieb. Zum Zeitpunkt meines Besuchs gastierte dort eine Dinosaurierausstellung für Kinder. Die bisherigen Versuche einer Wiederbelebung sind leider gescheitert. Und so bleibt das ehemals weithin bekannte Gebäude in seinem schlechten Zustand, wie auch Maria Aksinte sagt. Unglücklicherweise ist der Zirkus nur teilweise im Betrieb. Zuletzt wurde die kleine Arena renoviert, wo auch wieder Veranstaltungen stattfinden. Aber das gesamte Gebäude ist leider in einem sehr verkommenen Zustand, denn es gibt einfach nicht genug Geld, um es zu renovieren. Der gute Aspekt der Geschichte ist, dass die Behörden auf dieses Gebäude ein Auge geworfen haben und es Pläne gibt, den Zirkus zu renovieren und ihn wieder zu nutzen. Aber leider brauchen einige Dinge sehr viel Zeit. Erfreulicherweise ist die Inneneinrichtung und die Außenverkleidung des Zirkus widerstandsfähig, denn das Gebäude ist aus sehr gutem Material errichtet worden und ist daher sehr dauerhaft und beständig. Aber es braucht eine gründliche Erneuerung und das ist eine ganze Menge Arbeit, denn das Haus ist nicht nur groß, sondern benötigt auch spezielle Maschinen und Technik, um wieder instand gesetzt zu werden. Es gab einen Versuch, das Gebäude nicht zu privatisieren, sondern es in Form einer Public-Private Partnership zu verwalten. Und dieser Versuch fand 2004 mit einer Firma aus Zypern statt. Aber das Unternehmen verfügte gar nicht über die Mittel, den Zirkus instand zu setzen und wieder funktionsfähig zu machen. Leider haben sie daher gar nichts gemacht und der moldauische Gerichtshof annullierte den Vertrag und das Gebäude wurde an den Staat zurückgegeben. Also heutzutage ist es in der Hand des Staates. Also hätte er die Möglichkeit, etwas zu unternehmen. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Aber generell, um nicht nur über den Zirkus, sondern auch über alle anderen Gebäude sowjetischer Architektur zu sprechen, da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Einige sagen, sie haben keinen Wert. Das ist nur der rohe Beton und grau. Sie geben der Stadt nichts. Und die anderen bestehen darauf, dass diese Gebäude auch Teil unserer Geschichte sind und deren besondere Strukturen eine ganze Menge ausdrücken können. Es gibt eine bestimmte Geometrie, einen Reichtum von Formen und das ist es ganz sicher wert, erhalten zu werden. Ich denke, eine wichtige Erklärung in all diesen Angelegenheiten ist, dass die Mehrheit der Gebäude in den letzten 30 Jahren überhaupt nicht gepflegt wurde. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es schlicht kein Geld für die Instandhaltung und das war natürlich eine sehr große Herausforderung. In den Jahren der Krise, in den 90ern, mussten die Menschen darum kämpfen, etwas zum Essen zu bekommen und waren damit beschäftigt, sich um ihre elementaren Grundbedürfnisse zu kümmern. Und der Zustand der Gebäude stand da an der allerletzten Stelle. Das ist der Grund, warum viele Gebäude so aussehen. Wenn man sie ein wenig erneuern würde, wenn man sie neu streichen würde oder sie zumindest gründlich reinigen würde, dann würden sie zweifellos auch besser aussehen.
If you refurbish them, if you give like new color, even to clean them, they would definitely look much better.
Überregionale Bekanntheit erlangt in den letzten Jahren ein sehr viel unauffälligeres Gebäude, das Café Gogutza. Es liegt in der Nähe der gut sichtbaren Betontürme entlang der zentralen Straße, aber etwas versteckt, im Park Stephans des Großen. Seit Jahrzehnten steht das zweigeschossige Gebäude leer. Seine Blechverkleidung ist von Rost zerfressen und inzwischen von Sträuchern überwuchert. Vor einiger Zeit kaufte ein Investor das Gebäude und das umliegende Gelände, um dort einen mehrgeschossigen Neubau zu errichten. Dagegen formierte sich Widerstand und die Protestierenden nannten ihre Bewegung Occupy Gogutza. Maria Aksinte erklärt die Geschichte der Bewegung.
Café Gogutza is an interesting case. So first of all, it is indeed a café. Gogutza is the name of a character from Moldovan fairy tales.
Café Gogutza ist ein interessanter Fall. Aber zunächst handelt es sich gar nicht um einen Kaffee. Gogutza ist der Name einer Figur in einem moldauischen Märchen. Jedes Kind hier weiß, wer das ist. Das Gebäude selbst hat auch eine interessante Geschichte. Es wurde in den 60er Jahren errichtet. Da war es ein einfaches Café, ein Restaurant. Es hieß Norok, Gesundheit. Und dann, 1981, wurde es modernisiert und in ein Kindercafé umgebaut. Und wie der Großteil des Staatseigentums in den 90er und 2000er Jahren, wurde auch das Café Gogutza privatisiert. Natürlich privatisiert mit einem großen Fragezeichen. Wie wurde es verkauft und an wen? Und das nächste, was man hörte, war, dass es abgerissen und an seiner Stelle ein Hotel errichtet werden sollte. Und dann begann eine ganze Menge Diskussion. Denn dieses Gebäude steht im zentralen Park in Chișinău, im öffentlichen Park Stephans des Großen. Also, es handelt sich eigentlich um ein geschütztes Gelände. Wie kann man es zulassen, dort ein Gebäude zu errichten? Und ich glaube, der erste Plan sah ein Hotel mit 16 Etagen vor. Und das inmitten des Stadtzentrums, direkt neben dem Parlament. Und eigentlich gab es bereits einen Plan für ein anderes Hotel, etwa einen halben Kilometer entfernt, dessen Bau man aber abbrach, wo nicht weitergebaut werden durfte. Warum also stellt man nicht einfach dieses fertig? Dies war das erste große Problem. Und das zweite ist das Gebäude selbst. Denn es ist ein sehr symbolisches, sozialistisches Gebäude. Und was dann passierte war, dass sich eine Widerstandsbewegung bildete. Da geht es aber nicht nur um dieses Café, sondern auch um die Politik in Moldova. Die Bewegung wurde größer, nachdem im Mai 2018 ein Gericht die Wahlen zum Bürgermeisteramt in Chișinău annulliert hatte. Es gab also einen Mix, ein Aufeinandertreffen ganz unterschiedlicher Gründe, weshalb die Leute zusammenkamen und die Bewegung Occupy Gutze entstand. Zunächst war es ein Statement gegen die lokalen Behörden. Denn das ist ein wirklich wichtiger Platz in Chișinău. Er ist direkt in der Mitte der Stadt und auch symbolisch gesehen ein bedeutsamer Ort. Und außerdem ist es ein sozialistisches Gebäude. Und während viele sozialistische Gebäude vernachlässigt wurden oder es sehr verschiedene Meinungen gibt, wie man mit ihnen verfahren sollte, wollte die Bewegung auch Öffentlichkeit erzeugen und darauf hinweisen, dass diese Architektur eine Existenzberechtigung hat. Und das vielleicht Wichtigste, das ist die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums. Denn was würde man an die Stelle des Gebäudes setzen? Es würde nur um primitive ökonomische Funktionen gehen, also ausschließlich darum, Geld zu machen. Und nicht zuletzt sind es auch die politischen Figuren, die hinter den Plänen für einen Hotelneubau stehen, oder nach neuesten Änderungen könnte es anstelle des Hotels auch ein Business Center werden.
Last but not least is of course the political figures that stand behind these plans for construction of this hotel, or with the last changes, this will be not a hotel but a business center.
4 Jahre lang hatten Bewohner Chișinăus schon versucht, den Abriss und Umbau des Parks zu verhindern. Aber der neue Besitzer, ein bekannter Oligarch, hat den Fall vor Gericht gebracht und ein Urteil zu seinen Gunsten erwirkt. Eine neue Wendung nahmen die Proteste, nachdem es nicht mehr nur um die Privatisierung des öffentlichen Raums ging. Die Bürgermeisterwahl in Chișinău im Mai 2018 konnte der proeuropäische Liberale Adrian Năstase knapp für sich entscheiden. Kurze Zeit nach der Wahl wurde das Ergebnis gerichtlich annulliert. Beide Kandidaten hätten im Wahlkampf Social Media benutzt und dies wären unzulässige Versuche der Einflussnahme auf den Ausgang der Wahl. Ungeachtet der Tatsache, dass mit dieser Begründung niemals zuvor eine Wahl für ungültig erklärt worden ist und die politische Einflussnahme in sozialen Netzwerken sehr verbreitet ist, werden die Wahlen erst 2019 wiederholt. Damit wandelte sich auch die Bedeutung des Widerstands gegen den Umbau. Năstase hatte sich im Wahlkampf als Antikorruptionspolitiker profiliert und scheiterte nun trotz eines Wahlsieges an den gut funktionierenden Netzwerken seiner Gegner. Menschen besetzten den Platz und wollten sich damit gegen undemokratische Entscheidungen und unfaire Wahlen wehren. Sie trafen sich täglich, arbeiteten zusammen, organisierten Veranstaltungen und jeden Freitag gab es Diskussionen zu den großen Fragen, die das Land und die Menschen beschäftigten. Eine kleine Erinnerung sendeten sie auch dem Präsidenten Igor Dodon, vor dessen Amtssitz man sich regelmäßig zu gemeinsamen Mahlzeiten verabredete. 72 Tage blieben die Aktivisten, sie nannten ihren Widerstand permanenten Protest, bis die Polizei ihr Camp gewaltsam auflöste. Das gesamte Verfahren des Verkaufs und der geplanten Bebauung findet auch Dumitru Rusu vom Büro für die Untersuchung städtischer Kunst, Baku, sehr undurchsichtig.
A few weeks ago or a few, 1 month ago, it was approved the demolition of this building.
Vor einigen Wochen oder vor so einem Monat veröffentlichte man den Beschluss, das Gebäude abzureißen und durch ein neues zu ersetzen. Aber von ganz anderen Ausmaßen, mit 6 Etagen, im Zentrum des Parks. Das ist eine sehr eigenartige und nicht nachvollziehbare Entscheidung der Nationalen Kommission für historische Monumente. Wir können uns selbst fragen, wie solche Dinge in Moldova geschehen können. Vielleicht waren es ökonomische Erwägungen, andere Gründe sind eigentlich nicht vorstellbar. Also, eigentlich ist alles sehr einfach. Gebäude oder Plätze werden privatisiert, jemand kauft sie und entscheidet, etwas Neues zu bauen. Die Initiative von Baku, nun ja, wir dachten, wir könnten in Zukunft das Gebäude wieder in seinen Originalzustand versetzen, wie das Restaurant Noroc daraus machen. Aber leider liegt diese Entscheidung nicht in unseren Händen. Alles hängt von den ökonomischen Motiven, von kapitalistischen Ideen ab. Man muss Geld machen und so weiter. Und man kann viele Demonstrationen veranstalten, aber wenn die Regierung von einer autoritären Partei dominiert wird, kann man gar nichts machen. Vielleicht hilft es ja, vielleicht zeigt es Effekte und wir können das Gebäude retten. Wir sollten hoffen.
You can make a lot of demonstration, but when the state is run by some authoritarian party or something like this, we cannot do anything. So, or to save this structure, maybe it will take an effect. Let's hope.
Der Abriss des Cafés Guguța ist inzwischen beschlossen. Wie so oft zeigen sich in den armen Ländern Europas gesellschaftliche Widersprüche besonders drastisch. Und so kann man wohl davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren noch mehr öffentlicher Raum privatisiert und nach Kapitalinteressen neu strukturiert wird. Der Staat ist auf die Mehreinnahmen angewiesen, die Unternehmer werden ihre Vorhaben durchsetzen können und ein Großteil der Stadtbewohner wird wegen mangelnden Reichtums ausweichen müssen.
Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr heute die Sendung zum Zustand der Architektur der sozialistischen Moderne, produziert von Radio Korax Halle.
Nach 10 Jahren Dauerbetrieb ist es passiert.
Shit.
Das Mischpult im Hauptsender. Ein digitales Mischpult, Mikrofone und nötiges Zubehör kosten mindestens 30.000 Euro. Die Hälfte bringen wir aus Eigenmitteln auf.
Also so halbwegs.
Jeder Euro bringt uns unserem Ziel näher. Ein robustes, für alle Sendungsmachenden leicht zu bedienendes Mischpult.
Yeah!
Für den fälligen Schritt
in die digitale Audio-Zukunft.
Infos im Internet unter rdl.de.
Bitte ladet eure Bekannten ein, einen solidarischen Beitrag zu leisten.